Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das sind ganz schön herausfordernde Worte, die wir da heute hören. Herausfordernd, vielleicht sogar provokativ, auf jeden Fall aber ganz schön steil. Aber auch wahr und realistisch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe sie überwunden. Und Johannes greift in seinem Brief noch einmal diese Aussage von Jesus auf und spitzt sie noch mal zu und sagt, ja, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Vollmundig, denke ich. Ziemlich selbstsicher, vielleicht sogar zu sicher. Für mich ein bisschen auf jeden Fall zu militärisch. Und tatsächlich fällt mir bei diesen Aussagen von Sieg und Überwinden sofort eine Geschichte aus dem Alten Testament ein, wenn ich diese Worte von Jesus und Johannes höre, wo es um Krieg und Kampf geht. Eine Idee welche? Die Geschichte von David und Goliath, von diesem Kampf. Vielleicht dem einen präsenter als der anderen, das ist okay, deswegen ganz kurz die Erinnerung. Ungefähr 1000 vor Christi Geburt war das, als die Philister ins Land der Israeliten einfielen und die Oberherrschaft gewinnen wollten. Und eigentlich machten sie etwas ganz Pfiffiges, wo ich schon so manches mal überlegt habe, das wäre doch eine Möglichkeit, Krieg zu vermeiden. Sollen doch die Häuptlinge kämpfen. Sollen sich zwei die Köpfe einschlagen statt ganze Völker. Kommt, sagt der Hauptmann der Philister, sucht einen aus euren eigenen Reihen, der gegen mich kämpft. Und wenn er gegen mich gewinnt, sind wir euch untertan. Und wenn ich gegen euch gewinne, seid ihr uns untertan. Wie gesagt, tolle Idee. Die Sache hatte nur einen Haken. Dieser Kerl war ein Baum von einem Mann, gegen den eigentlich niemand eine Chance hat. Auch Saul nicht, der König von Israel damals, der einen Kopf größer war als die anderen Gemeinden in Israel und ein erfahrener Kämpfer. Aber gegen diesen Goliath keine Chance. Das war ein Krieger der Marke Terminator. David, dieser halbwüchsige Teenager, gerade seine Brüder besuchend, weil Vater gesagt hat, schau mal nach den Wächten, die sind ja da im Kampf, geht's ihnen gut? David, dieser halbwüchsige Teenager, stellt sich diesem unüberwindbar. Und er hat eine interessante Begründung. Er erinnert sich an die Situationen, die er auch schon erlebt hat, als Hirte. Dass er kämpfen musste gegen Löwen und Bären, die Tiere verteidigen musste. Aber er erinnerte sich auch daran, dass er immer wieder Gottes Helfen und Bewahren darin erfahren hatte. Und dieser Philister stand da und lachte, spottete über Gott und den Glauben des Volkes Israels. Und David stellt sich ihm entgegen mit dem, was er ein und was er mitzubringen hat, einem Stein, einer Steinschleuder. Und vertraut auf Gott, dass der, wie auch immer, ihn nicht hängen lassen wird in dieser Situation, sondern helfen wird. Und das Starke war, mit diesem Vertrauen zu Gott überwindet er, was vom menschlichen Standpunkt aus eigentlich unüberwindbar war. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das war damals. Aber ist das unsere Welt? Ist das unsere Erfahrung? Können wir so reden? Frage ich mich und denke, Na, zumindest ist das eine Seite der Medaille, die zu meiner erfahrbaren Wirklichkeit gehört und zu der, was ich so wahrnehme. Nämlich diese eine Seite der Medaille, wie groß ist die Angst, auf der Verliererseite des Lebens zu stehen. Wie schrecklich das Gefühl oder sogar die Gewissheit, ich habe verloren. Im Kampf um mein Leben Menschen, um meine Ehe, um meine Gesundheit, meine Leistungsfähigkeit. Und da sind eine ganze Menge junger Menschen schon, die für sich sagen, ich habe doch eh keine Chance. Was habe ich vom Leben schon zu erwarten, deswegen rausholen, was es an Spaß gibt und gut ist. Und wie viele von denen, die es eigentlich zu etwas gebracht haben, auch schon älter, wie viele von denen haben Angst, dass ihr Leben früher oder später ihnen aus den Händen gleicht? Dass sie das, was sie haben, nicht halten können. Dass sie es verlieren und dann als Verlierer irgendwann dastehen. Wie viele sind bereits an der Stelle, dass sie sagen, ich in meinem Leben habe verloren, viel zu viel. Da ist so viel schief gelaufen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das überhaupt nochmal in Ordnung kommen soll. Ich habe einfach schon zu viel, zu oft verloren. Sprich, wie viele stehen in solchen Goliath-Situationen? Voller Angst, hoffnungslos auf der Verliererseite zu stehen. Noch einmal zurück zu Johannes 16. Jesus spricht genau in solch eine Goliath-Situation, Erfahrung hinein. Wenn er die Jünger darauf vorbereitet, was da in Jerusalem auf sie wartet. Nämlich, dass ihnen mit Jesu Tod am Kreuz alles wegbrechen wird, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben. Für sich, für die Menschen um sich herum und sogar für die Welt. Jesus verspricht ihnen aber auch die Erfahrung der Auferstehung. Jetzt seid ihr traurig, sagt er. Aber ich werde euch in eurer Traurigkeit begegnen. Und er ermutigt sie, diese Erfahrung auch in die Zukunft ihres weiteren Lebens mitzunehmen. Denn auch nach Ostern, sagt er, wird es immer wieder Situationen der Angst und mancherlei Bedrängnisse geben. In der Welt habt ihr Angst und mancherlei Bedrängnis. Und auch der Tod und das Sterben gehören weiterhin zur Wirklichkeit unseres Lebens und in dieser Welt auch nach Ostern. Bis hinein in Situationen, wo wir denken, mitten im Leben schon am Ende zu sein. Und Jesus sagt das, und ich frage mich, reicht das hinein, reicht der Glaube, reicht die Hoffnung hinein, bis in unsere Lebenswelt hinein und bewirkt sie dort irgendwas? Ist der Glaube wirklich der Sieg, der die Welt überwunden hat, überwindet? Und nochmal die Frage, kann ein Mensch wirklich neu werden? Ich brauche immer wieder konkrete Lebensgeschichten, um so etwas auch sehen zu können. Ist da was? Geht das? Wie ist das im richtigen Leben? Und ich habe etwas gelesen von John Rockefeller, denke, der Name ist ja fast sprichwörtlich, so ähnlich wie Krösus, das ist einer der reichsten Männer der Welt, die es jemals gegeben hat. Der hat von 1839 bis 1937 gelebt. Und ich habe gelesen, als junger Mann, da war er sehr stark und unverwüstlich. Als Geschäftsmann, da trieb er sich gnadenlos an. Zu Höchstleistung. Mit 33 Jahren, da hatte er seine erste Million Dollar verdient. Das war ein schier krankhafter Ehrgeiz, der ihn da antrieb zu ungewöhnlichen Leistungen. Und mit 43 beherrschte er das größte Geschäftsunternehmen der Erde. Mit 53 Jahren war er der reichste Mann der Welt und der erste überhaupt Dollarmilliardär, den es überhaupt gab. Das war ja damals noch viel mehr als heute. Aber seinen Erfolg hatte er mit seiner Gesundheit und mit seiner Lebensfreude bezahlt. John Rockefeller wurde schwer krank und er verdiente in der Woche 1 Million Dollar, aber er sah aus wie eine Mumie, konnte nur noch Zwieback und Milch schlürfen, war völlig ruhelos und ausgezehrt. Und die Zeitungen, die hatten schon seinen Nachruf geschrieben, einfach um ihn dann, wenn es soweit ist, nur noch aus der Schublade ziehen zu müssen. In dieser Zeit hatte er lange schlaflose Nächte und er hatte auch Gespräche mit seinem Berater, mit seinem Baptistenpfarrer. Und ihm wurde immer deutlicher, wie unsinnig das ist, Geld aufzuhäufen und selber daran kaputt zu gehen. Und so entschloss er sich, sein Vermögen gegen die Nöte auf der Erde einzusetzen und gründete die berühmten Rockefeller-Stiftungen. Sein Geld ging in alle Teile der Erde und erreichte Universitäten, Krankenhäuser, Missionsgesellschaften. Seine Millionen waren für die Menschen ein Segen. Sie halfen zum Beispiel, das Penicillin zu erfinden. Und Malaria, Tuberkulose, Diphtherie und andere Krankheiten zu besiegen. Armut, Hunger und Unwissenheit wurden mit seinem Geld weltweit bekämpft. Übrigens auch das Theologische Seminar der Baptisten in Hamburg wurde damals damit aufgebaut. Und das Wunder geschieht. Rockefeller konnte wieder schlafen. Bitterkeit und Egoismus, Groll und Hass wichen aus seinem Herzen der Liebe und Dankbarkeit, ja, und auch dem Glauben. Ein kalter, harter Mann wurde verwandelt und konnte ganz neu aufblühen, aufleben und wurde 98 Jahre alt. Gut, das mag vielleicht eher nur der Bonus sein, der dazu kam. Er macht jedenfalls die Erfahrung, neu zu werden, dass der Glaube hilft, das zu überwinden und das zu besiegen, was einen zerstört. Und dabei für andere zum Segen zu werden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Klammer auf, ich habe überlegt, wo ich die Predigt kürze. Ich habe es nicht geschafft, Klammer zu. Weil ich brauche diesen Weg, näher ranzukommen. Das war Rockefeller, weit weg, 1937 gestorben. Interessant, aber immer noch zu weit weg. Ich habe neulich beim Seniorenwohnpark im Gottesdienst von einem jungen Mann erzählt und in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst hier fiel er mir wieder ein. Das war in der Zeit, wo ich im Spezialvikariat in der Drogenarbeit war. Ein junger Mann in einer solchen Goliath-Situation, die Sucht war für ihn solch ein Goliath, viel zu viele hatten vorher vor ihm schon versucht, gegen die Sucht anzukämpfen und hatten verloren. Eigentlich hatte er sich aufgegeben. Aber er versuchte es dennoch mit dieser Therapie bei Team Challenge, einer christlichen Suchthilfe. Und er hörte dort, dass Gott durch Jesus in die tiefsten Tiefen des Lebens hineingekommen ist, und um dort Menschen zu begegnen. Das beeindruckte ihn, das zu hören. Er bekam mit, wie Jesus Menschen in aussichtslosen Situationen geholfen hatte, sie ermutigt, auch geheilt hatte, wie er Schuld vergab, wie er Vergebung zusprach und Versöhnung ermöglichte und sogar den Tod überwand. Und er merkte, das berührte ihn. Dass Gott sogar aus Liebe Menschen nachgeht, auf denen andere keinen Pfifferling mehr geben, das weckte in ihm eine Sehnsucht. Nämlich zu sagen, ich möchte neu werden. Und er fing an zu beten um das Wunder, dass Gott doch auch bei ihm, dass dieses Wunder des Neuwerdens geschehen ist. Und er merkte, wie er innerlich Stück für Stück Kraft bekam, immer ein bisschen mehr. Und wie die Gemeinschaft der Leute um ihn herum dabei half. Und eines Tages kam ein Bedürfnis in ihm auf, das er nie für möglich gehalten hat. Nämlich zu seinem Vater zu gehen und seinen Vater um Versöhnung zu bitten. Sein Vater, der mit der Hauptgrund war, dass er überhaupt in diese Sucht eingerutscht war, weil er ihn so übel mitgespielt hatte in seiner Kindheit. Und dem er es heimgezahlt hatte mit seiner Sucht und mit der Kriminalität und all dem, versuchte gegen seinen Vater anzugehen. Und wie er jetzt hinging und seinen Vater um Vergebung bat für das, was er ihm angetan hat, aber ihm auch sagte, wie er selber verletzt worden war, was er ihm angetan hat. Und der Vater fing an zu weinen und bat seinerseits seinen Sohn um Vergebung. Gott hat durch Christus aufgerichtet, das Wort der Versöhnung mitten unter uns, hat Michael vorhin vorgelesen. Einer wird neu. Es hat mich beeindruckt. Aber ich frage mich, wie ist das bei mir? Ich muss ja von der Bibel über Geschichten aus dem Leben heute bei mir ankommen. Wie ist das bei mir? Erlebe ich das heute? Und was mich in den letzten Jahren bewegt und berührt hat, sind eigentlich nicht diese großen, umwälzenden Veränderungen, die ich auch mitbekomme im Lesen oder in den Beziehungen, in den Begegnungen um mich herum. Was mich aber persönlich auch wirklich bewegt und berührt, ist, dass in den letzten Jahren es immer wieder sehr wohl solche Situationen gibt, wo ich merke, die sind für mich solche Goliath-Situationen. Da habe ich Angst zu unterliegen. Da habe ich Angst, sie nicht bewältigen zu können. Und in diesen Situationen, da ist mir in den letzten Jahren diese Zeit morgens sehr, sehr wertvoll geworden. Diese halbe Stunde, die ich mir ganz bewusst nehme, soweit es mir irgendwie geht, möglichst täglich, im Gebet bei Gott wirklich erstmal alles abladen zu können, mein Herz ausschütten zu können, samt nicht nur des Dankes, den auch, aber samt all dem, was mich bewegt und umtreibt und was mir einfach auch zu groß wird und zu schwer ist. Das mache ich meistens auf dem Hundespaziergang. Und dann setze ich mich zu Hause hin und lese einen Psalm, lese einen Abschnitt gerade aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief und dann meistens auch noch einen Abschnitt aus einem christlichen Buch, wo ich einfach eine Anregung bekomme, nochmal Gedanken und Erfahrungen von anderen. Und dann zum Schluss, da denke ich gar nichts mehr, da setze ich mich hin und will einfach noch einen Moment bei Gott sein. Einfach nur bei Gott sein. Bei ihm zur Ruhe kommen, Kraft tanken für den Tag. Und wenn ein Gedanke kommt, da kommen ständig irgendwelche Gedanken, dann nehme ich diesen Gedanken und atme ihn praktisch einmal aus und weg. Und sage dann jetzt wieder zu Gott. Und dabei hilft mir ein Satz, den ich in Gedanken in der Stille spreche, dass ich sage, ich bei dir, du bei mir. Ich atme ein. Ich bei dir. Du bei mir. Ohne. Und das immer wieder. Und ich merke, wie ich zur Ruhe komme bei Gott. Und dann gehe ich aus der Stille in den Tag, in der Erwartung, dass Gott in dem, was da kommt und was mich erwartet, schon längst da ist und mir wieder dort begegnet, in den Situationen, in die ich hineinkomme. Das hört sich vielleicht etwas komisch an, wenn ich das jetzt sage. Aber ich kann einfach jedem nur empfehlen, sich so eine Zeit am Tag zu nehmen mit Gott, die sich frei zu halten. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, ich habe das früher abends gemacht. Vielleicht auch in einer etwas anderen Art gestaltet. Ich muss da auch immer mal anpassen, was gerade zu mir passt und was nicht. Aber eine Zeit zu haben, wo ich mich aus dem, was mich umtreibt und was mir vielleicht auch wirklich zu schwer und zu groß ist, zu Gott hinzubegeben, es bei ihm abzuladen, mein Herz auszuschütten und bei ihm zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken für den weiteren Weg durch den Tag. Das ist für mich unverzichtbar und eine Quelle der Kraft mitten im Alltag. Und manchmal kann ich nicht an eine Woche denken, manchmal kann ich nicht an einen Monat denken, weil er mir einfach zu groß und zu weit ist. Aber diesen Tag mit Gott, aus der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, das gibt mir neue Kraft und lässt mich manches überwinden, wo ich vorher gedacht habe, zu groß, zu schön. Wer nicht weiß, wie er da rangehen kann, kann mich gerne ansprechen. Wir können ja mal gucken, vielleicht habe ich da eine Idee, wie das bei Ihnen, bei euch aussehen kann. Auch Dagmar Müller ist da jemand, die da durchaus Erfahrung in solchen Dingen hat und auch Tipps geben kann. Jesus ermutigt uns und sagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Ich will euch in eurer Traurigkeit begegnen. In der Welt habt ihr Angst und mancherlei Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und deshalb, weil er das mir zuspricht, in seiner Liebe, in seiner Kraft, deswegen kann ich sagen, vielleicht nicht immer vollmütig, eher zaghaft und tastend, ja, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.